SWR 2.
Und da heißt es jetzt zuerst Kontext mit dem Sachbuch-Trio. Im Gespräch sind eine Streitschrift gegen positives Denken von Arnold Retzer, eine besondere Biografie über den melancholischen Songwriter und Poeten Leonard Cohen und ein Plädoyer für ein neues Verständnis von Armut. Cornelia Cassis, Anita Richner und Thomas Häusler stellen die Bücher vor. Durch die Sendung führt Angelika Schett.
Beginnen wir mit den Poor Economics. Ihrem Buchtipp Thomas Häusler. Die Ökonomin Esther Duflo und der Ökonom Abhijit Banerjee sind die Autoren und sie präsentieren neue Einsichten über Hunger und Elend. Thomas Häusler, warum hat Sie nun dieses Buch überzeugt?
Weil es der Versuch ist, das Thema Armut mit einem neuen, unvoreingenommenen Blick zu betrachten, fern von Überheblichkeit, aber auch fern von Sentimentalitäten nachzuschauen, wie arme Menschen tatsächlich leben, wie sie handeln und vor allem, warum sie so handeln, wie sie handeln. Damit schaffen Duflo und Banerjee die Chance, dass Hilfsstrategien entwickelt werden können, die auf Fakten beruhen, nicht auf Ideologien.
Später mehr nun zu Ihrem Buchvorschlag, Anita Richner. Es ist eine Biografie über den mittlerweile 78-jährigen Leonard Cohen, dessen melancholische Songs vielen von uns noch in den Ohren klingen. I'm Your Man heißt dann auch die Biografie nach einem gleichnamigen Lied von Leonard Cohen. Geschrieben hat es eine der bekanntesten Musikjournalistinnen Großbritanniens, Sylvie Simmons. Was war Ihre größte Freude beim Lesen dieser Biografie?
Ich hatte ganz große Freude an der Unverdrossenheit dieses Menschen. Also trotz Schwierigkeiten und Rückschlägen hat er immer unermüdlich gearbeitet. Er hat geschrieben, was ihm übrigens gar nicht leicht gefallen ist. Und er hat dann mit über 70 den größten Erfolg seiner Karriere eingefahren.
Cornelia Cassis, vor Ihnen liegt das Buch von Arnold Retzer. Er ist ein renommierter Arzt, Psychotherapeut und Autor und er widersetzt sich mit seinem Buch Miese Stimmung heißt es, eine Streitschrift gegen positives Denken, dem herrschenden Zwang zur Selbstoptimierung. Cornelia Cassis, haben Sie dieses Buch ausgewählt, weil Arnold Retzer ausspricht, was Sie auch stört?
Ja. Das immer besser, immer schneller, immer höher, immer schöner, immer glücklicher stört mich schon ziemlich lange, weil es bei Lichte besehen ja auch ein Stück weit lebensferner, unzufriedener, immer krankheitsanfälliger, gestresster, besinnungsloser, atemloser macht. Aber so klug analysiert, so klug kommentiert und so kenntnisreich gegen den Strich gebürstet, habe ich das, glaube ich, noch nie gelesen wie in Arnold Retzers Buch »Miese Stimmung«.
Arnold Retzer ergreift ja Partei für die Hoffnungsverweigerer, Pessimisten und Skeptiker und erklärt stattdessen Angst und Fehlbarkeit, Verletzungen und Krisen zu elementaren Lebenswerten. Klingt nach Aus und Schluss mit Pillen und Verfechtern der Glücks- und Erfolgsindustrie. Ist Retzer so radikal im Buch?
Oh ja. Das ist er. Radikal und vehement und im Untertitel heißt es ja auch eine Streitschrift, wieder das positive Denken. Und eigentlich schreibt Retzer gleich drei Bücher in einem. Es ist erstens ein psychologisches Buch, in dem er individuell erlebte Stimmungen beschreibt, erklärt und unterschiedliche Umgangsweisen damit darstellt. Und damit ist er bei seiner Zunft, nämlich als Psychotherapeut. Zweitens ein politisches Buch, ich finde ein sehr politisches Buch, in dem es die gesellschaftlichen und kulturellen Glaubenssysteme und Vorstellungen einer depressiven Erfolgsgesellschaft. Depressive Erfolgsgesellschaft ist ein Begriff, den er prägt, darstellt und analysiert. Und es ist drittens auch, und das ist eigentlich gar nicht so in seinem Sinn, aber als Effekt schon, ein Ratgeberbuch, in dem es unmissverständlich auffordert, den eigenen Wertekanon zu durchforsten und vielleicht auch etwas lebensfreundlicher und weltgerechter umzuschichten. Konkrete Arnold Retzer ortet Krisenwerte, wie beispielsweise Heldentum, blinde Hoffnung, Fehlerlosigkeit, Perfektion, Spaß, Gewissheit, Autonomie und anderes. Diese Werte sind abgehalftert, sagt er. Sie haben nicht nur in die Krise geführt, sondern auch zu weithin beklagten, erlittenen und bekämpften miesen Stimmung. Und mit der miesen Stimmung, das klingt ja etwas flapsig, miese Stimmung, meint Arnold Retzer die Häufung von Verkrampfungen, Angespanntheiten, vor allem aber der besorgniserregenden Zunahme von Burnout, Depression und Niedergeschlagenheit. 8 Millionen Deutsche leiden an behandlungsbedürftigen Ängsten und die Zahl steigt immer weiter. Dass dem so ist, hat auch mit der gesellschaftlichen Folie des Glücksdiktates und der Reibungslosigkeit zu tun, also mit unserem Zeitgeist, in dem, wie der Autor bemerkt, ein optimistischer Kampf gegen den Pessimismus auf breiter Front eröffnet ist und jedem, der Schiss hat, zweifelt oder traurig ist, das Gefühl vermittelt, er sei nicht ganz richtig gewickelt. Und damit sind wir bei den erstaunlichen Werten, für deren Aufwertung der Autor ebenso vehement wie fachlich schlüssig plädiert. Angst, Trauer, Abhängigkeit, Ungläubigkeit, Fehlerhaftigkeit, Scheitern und schlussendlich natürlich auch Sterblichkeit. Er schreibt, die Aufwertung kann nicht nur aus der Krise führen, sondern auch zur besseren Stimmung beitragen. Das ist nun einfach einmal zunächst eine kühne Behauptung oder ein interessantes Gedankenexperiment. Was mir aber an diesem Buch so gut gefallen hat, ist, dass Retzer nicht einfach nur behauptet und querdenkt, sondern sehr wohl seine Thesen unterlegt mit vielfachen Forschungsergebnissen, eindrücklichen Zahlen und auch mit einer detaillierten Quellenangabe, die das Lesen hinter dem Lesen auch möglich macht. Herausragend finde ich das umfangreiche vierte Kapitel in seinem Buch, das heißt Das Lob der Angst. Ein Kapitel, das so klar macht, wie tödlich eigentlich Angstfreiheit ist und wie sehr das Zaudern und Zögern und Zurückweichen der Condition humaine entspricht. Entgegen aller Optimierungsimperative.
Cornelia Cassis, man hört das ja auf jeden Fall erstmal gern, weil das hat so was Entlastendes gegenüber diesem Dauerdruck, man müsse es bringen und so weiter. Und doch möchte ich fragen, wie sehr ist das Buch so auch einer Art verändertem Zeitgeist zuzuordnen, der sich auflehnt gegen das Diktat, eben immer gut gelaunt sein zu müssen, dem Leben wie sich selbst dauernd das Beste abzuverlangen. Der Philosoph Wilhelm Schmidt gab ja auch gerade sein Buch Unglücklich sein, eine Ermutigung heraus. Das ist wirklich wie ein neuer Trend. Und da ist man ja immer so auch ein bisschen skeptisch. Wie sehen Sie das?
Ich habe auch an Schmidts Buch gedacht, als ich Retzer las. Da gibt es sicher sehr viele Parallelen. Und es gibt ja immer diese Pendelbewegungen. Aber ob das jetzt schon so ein Gegentrend ist, ich glaube das nicht. Zu mächtig, denke ich, sind die Gegenkräfte, die Schmidt, Retzer und Co. einfach als mühsame Spaßbremsen bezeichnen würden und weiterhin für Optimierung plädieren.
Cornelia Cassis, mir sind so zwei Stichworte geblieben, Erfolgsgesellschaft und eben dieses Glücksdiktat. Also man muss die Krise irgendwie positiv erleben. Wenn ich jetzt an Leonard Cohen denke, wir können ja dann später noch darüber diskutieren, der hat wirklich auch immer ganz extreme Krisen erlebt. Und das ist ja nicht so einfach. Also gibt es denn da in dem Buch auch so eine Art Handlungsanleitung, wie man denn damit umgeht? Weil das schüttelt einen wirklich durch.
In dem Sinne ist es nicht so eng gesehen ein Ratgeberbuch, aber Retzer hat eine Art Trost, indem er relativ philosophisch argumentiert und sagt, Angst kultiviert, Depression zivilisiert, macht uns wirklich zu Menschen, die Menschen sind. Und er würde jetzt wahrscheinlich auch nicht gleich zu dieser Optimierungstendenz, die ja auch häufig zu lesen ist, dass das dann eigentlich zu Kreativität und zum großen Kunstwerk führt. Da würde er sich auch verwehren, aber würde einfach sagen, es gehört zu Menschen.
Der Untertitel des Buches ist eine Streitschrift. Liest es sich denn auch so wie eine Streitschrift? Ist es wortgewaltig und trotzdem gut zu lesen oder ist es eher?
Ja, absolut. Es ist sehr vital geschrieben. Es ist unglaublich engagiert geschrieben, sprachkräftig, auch sehr narrativ. Er erzählt auch ganz gut. Ich finde auch erfindungsreich. Zum Beispiel, wenn er Begriffe in die Welt setzt, die es in sich haben. Beispielsweise habe ich mich halbwegs verliebt in den Begriff resignative Reife, was so viel heißt wie anzunehmen, dass es so ist, wie es gerade ist. Oder der Begriff des posttraumatischen Wachstums, der erst möglich ist, wenn die Verluste wirklich betrauert werden, die Erschütterung wirklich erschüttert hat.
Danke, Cornelia Cassis. Und hier noch die Angaben zum Buch Arnold Retzer, Miese Stimmung, eine Streitschrift gegen positives Denken, erschienen im S. Fischer Verlag. Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio und mit dem zweiten Buchvorschlag von Ihnen, Anita Riechner, widmen wir uns nun dem Mann, der als der letzte Poet des Pop gefeiert wird, Leonard Cohen. Sie haben ihn ja schon erwähnt. Sylvie Simmons ist der lebendigen Legende auf den Grund gegangen. Wie schafft sie das?
Ja, ich würde sagen, mit einer gewissen Gründlichkeit. Sylvie Simmons leuchtet alle Bereiche dieses Lebens aus, also angefangen bei der Kindheit in Montreal, über die verschiedenen Stationen dieser Karriere als Schriftsteller und als Musiker, bis dann eben zum großen Erfolg im Alter, den Leonard Cohen hat. Sie hat sehr viel Zeit mit Cohen verbracht und sie hat auch viel mit Menschen geredet, die ihn begleitet haben im Leben. Leonard Cohen ist 1934 in Montreal geboren. Er kommt aus einer sehr berühmten jüdischen Familie mit einer alten Tradition. Sein Urgroßvater Lazarus, der kam 1869 aus Litauen nach Kanada und er ließ in Montreal eine Synagoge bauen. Also die Cohens sind eine sehr, sehr angesehene Familie. Leonards Vater war Textilunternehmer, wuchs mit einer älteren Schwester auf. Sehr privilegiert, muss man sagen. Also da gehörten auch Dienstboten dazu beispielsweise. Ein großer Einschnitt war sicher der frühe Tod seines Vaters. Dieser starb, als Leonard 9 war. Und er hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. Also für mich war sie so ein bisschen der Inbegriff der besorgten jüdischen Mutter, die halt wirklich ihren Sohn über alles vergöttert. Schon als Schüler fiel Cohens Liebe zur Sprache auf. Er war in einem Debattierclub, er lief immer mit einem Notizheft herum und schrieb ganz viele Dinge auf. Er hat auch gerne Sachen vorgetragen und er wollte eigentlich Schriftsteller werden. Und zur Musik ist er aus wirtschaftlichen Überlegungen gekommen, weil er merkte, dass er mit der Schriftstellerei einfach nicht genug Geld verdienen konnte. Also er hatte dann in den 60er Jahren 3 Gedichtbände bis dahin veröffentlicht und 2 Romane. Und so fing er dann halt an, Songtexte zu schreiben, zuerst für andere Musiker, zum Beispiel den berühmten Song Suzanne, den kennt ihr wahrscheinlich alle, für die amerikanische Volkssängerin Judy Collins. Und erst später fing er dann auch an, selber diese Songs vorzutragen. Leonard Cohen war sehr lange in Europa viel populärer als in den USA. Also in den USA verkaufen sich die Platten auch schlechter. Ein ganz, ganz großer Erfolg dann 1988. I'm Your Man haben wir auch schon angesprochen, dieses Werk. Also diese Platte verkaufte sich einfach besser als alle seine früheren Werke. 20 Jahre später, als Leonard Cohen über 70 war, stellte sich heraus, dass er in ganz großen finanziellen Schwierigkeiten steckt, weil seine Managerin hatte mehrere Millionen Dollar seines Geldes veruntreut. Und es war klar, dass man eigentlich nur mit einer Tournee wieder möglichst viel Geld reinholen konnte. Und so ging es 2008 los. Also man muss sich vorstellen, Leonard Cohen war damals 74 Jahre alt. Aber was er sehr widerwillig in Angriff genommen hatte, das wurde sein größter Erfolg. Also er hatte sehr große Angst davor, sich lächerlich zu machen. Also als über 70-Jähriger auf der Bühne zu stehen, reden wir mal noch nicht von den Strapazen, die so eine Tournee mit sich bringt. Aber er ging förmlich auf in dieser Rolle, er hatte Spaß an diesen Auftritten, diese Konzerte dauerten fast 3 Stunden und er absolvierte das alles ohne Drogen und ohne Alkohol. Früher hat er jeweils 3 Flaschen Bordeaux getrunken vor einem Auftritt, 2 Päckchen Zigaretten am Tag, also ganz anders. Mein Fazit, Sylvie Simmons hat eine sehr sorgfältige, eine sehr ausführliche Biografie geschrieben, es sind über 700 Seiten. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, obwohl man manchmal, würde ich sagen, etwas gar viele Details aus dem Musikbusiness erfährt. Und ganz besonders gefallen haben mir die Ausschnitte, die Interviewausschnitte mit Leonard Cohen. Die hätten jetzt für mich sogar noch ein bisschen länger sein können.
Das klingt alles sehr, sehr voll, sehr üppig, ein nicht ganz übliches Leben, das der geführt hat. Und seine Songs klingen uns ja wirklich in den Ohren. Also ich merke auch, während Sie erzählen, fällt mir alles Mögliche wieder ein, und zwar über Generationen. Nun, Sex, Liebe, Familie, Depression und Religion, das sind ja so seine Themen, auch in seinen Songs. Und gibt es nun, also wenn der Mann mit 74 wieder auf die Bühne musste und so, das ist ja sehr speziell, gibt es auch so etwas wie Widerstand von ihm, jetzt als alter Mann im Gespräch mit Sylvie Simmons, also dass er auch so ein Stück Widerstand gegenüber all dem, was ihn so umgibt, entwickelt hat?
Wenn man von Widerstand sprechen möchte, dann höchstens, dass er sich weigert aufzuhören. Also die Arbeit bedeutet ihm alles, er ist unermüdlich, es geht weiter und weiter. Er ist auch ein unglaublicher Perfektionist, also er kann an so einem Songtext ein paar Jahre arbeiten, bis er dann zufrieden ist. Also ich würde sagen, ein Leben als Pensionär, das kommt nicht in Frage. Und so wie ich das aus der Biografie herauslese, ist er auch jemand, der überhaupt nicht hadert mit dem Alter. Also vielleicht ein bisschen in Bezug auf sein Können als Verführer, würde ich jetzt sagen, aber sonst sagt er eigentlich, das Alter ist das Beste, was mir passiert ist. Es bringt eine wunderbare Ruhe mit sich, weil es eine gewisse Unsichtbarkeit mit sich bringt. Das hat mir sehr gefallen.
Ich denke natürlich, dass mit dem Können als Verführer war schon mal ziemlich wichtig. Ich glaube, man wird Leonard Cohen nicht gerecht, wenn man nicht auch über die Frauen spricht, Suzanne, Marianne und all diese Frauen. Was wird in dem Buch darüber erzählt?
Ja, also er hatte immer sehr viele Frauen um sich, sagen wir es mal so. Vielfach waren sie auch eben seine Musen, die ihn dann zu seinen Texten inspiriert haben. Diejenigen Frauen, mit denen er längere Beziehungen hatte, die waren alle ziemlich viel jünger als er, also manchmal über 20 Jahre. Ich würde jetzt sagen, Leonard Cohen ist ein Mann, der sich schwer tut, einen Beziehungsalltag zu leben, wo man halt auch Kompromisse eingehen muss. Distanz ist vermutlich so der sicherste Wert für ihn, denn dann ist er so in der Rolle des Minnesängers und der sich so vor Verlangen verzehren kann. Also er hat einmal selber geschrieben, ich fürchte mich davor, irgendwo anders zu wohnen als in der Erwartung. Also das bringt es für mich eigentlich ziemlich auf den Punkt.
Also hoffen und bangen und verführen war wichtiger als das Beziehungsleben.
Das reale Beziehungsleben.
Also wahrscheinlich für die Frauen in seiner Umgebung nicht ganz leicht.
Nein, das war gar nicht einfach.
Auszuhalten.
Also, genau, er hatte ja mit einer Frau auch 2 Kinder und das war also gar nicht einfach, um das zu organisieren.
Ja, klar. Schwere Nütter-Songs, aber auch schwere und melancholische Songs. Hat das etwas mit seinem Leben zu tun oder ist das quasi wie eine zweite Schiene?
Ja, er ist ein sehr ernsthafter Mensch, würde ich sagen, aber auch mit Humor, auch mit Selbstironie. Er stellt sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Aber man muss auch sagen, er hat sehr viele Jahre unter ganz schweren Depressionen gelitten. Also er hat das so als geistige Gewalt bezeichnet, die einen plötzlich davon abhält, einfach normal zu funktionieren. Leonard Cohen hat alles dagegen probiert. Er hat alle Psychopharmaka ausprobiert, Drogen, Sex, Alkohol. Es hat nichts geholfen. Das Einzige, was diese Depressionen offenbar einigermaßen erträglich machte, das war straffe Selbstdisziplin. Ein ganz geregelter Tagesablauf. Und aus diesem Grund hat er sich immer wieder in ein buddhistisches Kloster zurückgezogen. Also an einem Punkt waren es ganze 5 Jahre, wo er dann dort gelebt hat.
Ziemlich, wie soll ich mal sagen, ziemlich extrem eigentlich.
Ja, aber für ihn offenbar nützlich.
Das würde, glaube ich, Arnold Retzer sehr beeindrucken.
Also hier noch die, danke Anita Richner zuerst mal, und hier noch die Angaben zum Buch Sylvie Simmons, I'm Your Man, das Leben des Leonard Cohen, erschienen im BTB Verlag. Mit dem dritten Buch heute im Sachbuchtrio geht es um das immer noch nicht gelöste Thema von Hunger und Elend in der Welt. Die Armut existiert weiter, obwohl es schon viele gescheite Überlegungen zu ihrer Bekämpfung gegeben hat. Und da kommen nun 2 begabte Ökonomen vom renommierten Massachusetts Institute of Technology in Boston und schreiben ein Buch über die Armen der Welt, aber ohne Rezept, wie man denn nun gegen die Armut ankämpfen könnte. Sie wenden sich stattdessen gegen ständig neu entwicklungspolitische Moden, die auf dem Rücken der Armen ausgetragen werden. Was machen Duflo und Banerjee anders, Thomas Häusler?
Eigentlich etwas ganz Einfaches. Sie finden, bevor man irgendwelche großen Hilfsprogramme starten möchte oder tut, soll man doch zuerst mal nachschauen, wie die Realität aussieht. Die beiden konstatieren nämlich, dass die Entwicklungsökonomen und die Helfer allzu oft eine Sicht auf die Dinge haben, die durch eine von 2 Brillen geht, kann man sagen. Also die eine sagt, Hilfe ist eigentlich gar nicht nötig, es braucht nur gute Rahmenbedingungen, man braucht zum Beispiel eine gute Regierung im Land, es darf keine Korruption geben und dann helfen sich die Menschen schon selbst. Und dann gibt's die andere Seite, die grob sagt, die ist grob gesagt vom Gegenteil überzeugt, die sagen, man muss zuerst Anschubhilfe leisten, weil die Verhältnisse sind so schlecht. Man muss zum Beispiel kostenlose medizinische Versorgung zur Verfügung stellen und erst dann können die Armen aus ihrer Situation herauskommen. Nach Duflo und Banerjee haben beide Sichtweisen ihre Berechtigung. Es kommt immer auf die Situation an. Manchmal ist es die eine, manchmal die andere und manchmal sogar beide zusammen. In bestimmten Situationen muss man das kombinieren. Die Frage ist einfach, wie soll man das entscheiden? Und Sie sagen jetzt, wir borgen uns dafür eine Methode aus der Medizin aus, nämlich ein bisschen schwieriges Wort, randomisierte, kontrollierte Studien. Das ist klingt ein bisschen kompliziert, ist aber einfach im Prinzip. Man geht nämlich einfach hin und testet eine Intervention unvoreingenommen. Das heißt, man nimmt eine, gibt zum Beispiel Mikrokredite an eine bestimmte Anzahl von Leuten, die man per Los ausgewählt hat, und im gleichen Dorf gibt man anderen Leuten, die in der ähnlichen Situation sind, keine Mikrokredite und schaut, wie geht es denen zum Beispiel ein Monat oder ein Jahr später, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und weshalb hat es sich so verhalten. Ein Beispiel, das Sie im Buch bringen, sind zum Beispiel kostenlose Impfprogramme. Die gibt es ja meistens, aber die haben oft nicht einen durchschlagenden Erfolg. Also die Impfraten sind zum Teil sehr, sehr tief. Manchmal sind das nur etwa 7 oder 8% der Mütter, die dann oder Eltern, die ihre Kinder impfen lassen. Und Duflo und Banerjee haben sich dann gefragt, was kann man jetzt dagegen tun und wie kann man herausfinden, ob das wirkt. Sie hatten dann die Idee, dass man jeder Mutter, die ihr Kind impfen lässt, dass man die beschenkt. Also dass man ihr, das war in Indien und da sind Linsen sind sehr, sehr beliebt dort. Man hat denen dann kleine Päckchen von Linsen gegeben und wenn sie den ganzen Kurs an Impfungen mit dem Kind durchgegangen sind, haben sie dann am Schluss sogar ein Kochset aus Töpfen bekommen. Um das zu testen, haben sie 30 Dörfer in einem Landdistrikt ausgewählt in Indien. Und haben einerseits eben diese in einigen Dörfern diese Geschenke gemacht, in anderen Dörfern eben nicht. Und was dabei herausgekommen ist, dass sich die Impfrate versiebenfacht hat, also von 5% dort auf 38. Gleichzeitig haben sich paradoxerweise die Impfprogramme sogar verbilligt, weil Gesundheitsangestellten, die eh angestellt waren, um diese Impfprogramme zu machen, die wurden einfach viel besser ausgelastet. Das heißt, pro Impfung ist es dann viel billiger geworden. Und solche anscheinend paradoxen Ergebnisse kommen oft dann raus. Also das finde ich auch das sehr Interessante. Und das zeigt eben, dass man manchmal auch durch Nachdenken vielleicht gar nicht auf die richtige Lösung kommt, sondern man muss es mal ausprobieren. Man kann natürlich jetzt viel kritisieren an diesem Vorgehen. Das wurde auch getan. Es wurde zum Beispiel gesagt, ihr bestecht die Mütter, dass sie jetzt zum Beispiel diese Impfungen machen, aber sie müssen ja selber erkennen können, dass das gut ist für ihre Kinder. Und Düffler und Banerjee kontern jetzt diesen Vorwurf, indem sie einen genauen Blick auf die Verhältnisse richten. Also sie machen neben ihren Versuchen auch immer eigentlich gute, genaue Analysen der Vorgänge. Und da sagen sie jetzt, man vergisst eigentlich, dass diese Leute in diesen Situationen oft viel mehr Entscheidungen treffen müssen als wir. Also zum Beispiel bei uns gibt es ja die Impfpläne, man hat eine Krankenkasse, man hat eine Rentenversicherung, das haben diese Leute alle nicht. Also die müssen sich entscheiden, wollen wir von unserem kärglichen Einkommen auch noch etwas zur Seite legen fürs Alter, für Krankheit. Sie müssen sich entscheiden, wollen wir impfen lassen, weil man nicht unbedingt einfach zu ihnen kommt. Also die, obwohl sie an sich viel weniger Informationen haben als wir, müssten sie eigentlich viel mehr entscheiden. Und da sagen eben die beiden, in dem Fall muss man zum Beispiel wirklich nachhelfen, weil uns wird da auch geholfen und wir merken es nicht mal mehr.
Das klingt jetzt sehr eindrücklich, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, Thomas Häusler. Und Sie haben so in einem Nebensatz gesagt, man muss auch mal gucken, was bei denen anders ist als bei uns, zum Beispiel mit der Impferei. Gibt es da noch mehr, was uns die Augen öffnet, was wir so salopp immer sagen, was die falsch machen oder nicht falsch machen und gar nicht bedenken, wie anders sich das bei uns darstellt?
Ja, man stößt da ständig eigentlich drauf. Aber das Interessante ist eben, dass es beides gibt. Das ist einerseits sind Dinge dann anders als bei uns, aber auf der anderen Seite funktionieren diese Menschen eigentlich genau gleich wie wir. Also sie haben ihre Wünsche und sie haben ihre Schwierigkeiten manchmal, ihre Ziele zu setzen und auch einzuhalten, wie wir das auch tun. Also sie schreibt sehr eindrücklich, wie zum Beispiel Gemüsehändler, mit denen sie gearbeitet hat, die müssen jeden Morgen Schulden aufnehmen, um dann ihr Gemüse kaufen zu können, was sie dann über den Tag verkaufen. Und ein Teil dieser Schulden, der geht drauf, weil die viel Tee trinken. Also das ist zum Beispiel in Indien ist Tee ist etwas sehr, sehr Wichtiges und etwas sehr Geselliges auch. Und für diese Leute ist dieser Tee, der ist relativ teuer. Das ist eine Ausgabe. Und sie hat dann ausgerechnet, wenn diese Leute nur etwa 3-4 Wochen auf ihren Tee verzichten würden, dann müssten sie keine Schulden mehr aufnehmen jeden Tag. Und das sind unheimliche Summen für sie. Und das ist also an sich wie ein paradoxes Verhalten, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass natürlich diese Leute halt dann sich eine Entscheidung machen müssen, also trinke ich jetzt einen Tee oder nicht, die müssen wir nie im Leben treffen. Also deswegen einerseits große Unterschiede, aber andererseits wie wir, also
Condition humaine.
Ja, natürlich.
Thomas Häusler, ich bin, glaube ich, in der Runde die nach den Frauen fragt. Wenn es um Armut geht, ist ja immer auch die Rede davon, dass Frauen eigentlich die besseren Wirtschafterinnen sind. Geht es in dem Buch auch darum?
Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie ein ganzes Kapitel dem gewidmet hätten, aber es gibt schon auch Resultate, die das zeigen. Das ist ein Punkt, der immer wieder auftritt in der Entwicklungsarbeit. Es kommt mir jetzt ein Experiment in den Sinn, was sie gemacht haben. Da ging es auch ums Sparen. Das ist zum Beispiel für die Armen auch relativ schwierig, weil die kriegen oft gar kein Bankkonto oder wenn, dann ist das sehr, sehr teuer für sie, weil das geht um so kleine Summen, dass dann quasi die Verwaltungskosten für das Konto im Verhältnis zum Teil 10-20% der Summe ausmachen. Und dann hat man in bestimmten Dörfern dann den Leuten angeboten, wir bezahlen euch diese Verwaltungskosten, macht ihr dann ein Bankkonto und spart ihr dann. Und da hat sich dann gezeigt zum Beispiel, dass die Frauen öfter dieses Bankkonto tatsächlich eingerichtet haben und dann auch mehr einbezahlt haben an Spargeld.
Thomas Häuser, die Entwicklungsökonomie ist ja, kann man sagen, so ein politisches Minenfeld. Und mich hat das sehr fasziniert, dieses Unvoreingenommene, also dieses einfach Beobachten von diesen beiden. Wie wurde dieses Buch in der Fachwelt aufgenommen? Wie waren die Reaktionen auf diesen Ansatz?
Ja, also das ist sehr gut aufgenommen worden. Also zum Beispiel Amartya Sen ist ja ein sehr renommierter Ökonom, der einen indischen Hintergrund hat, aber schon lange in den USA lehrt. Er hat das, und er kennt sich dort auch sehr gut aus, er hat das zum Beispiel sehr gut aufgenommen. Natürlich gibt es zum Teil Kritik von den beiden Lagern, die wir ja angesprochen haben. Aber es ist im Allgemeinen schon, denke ich, gut aufgenommen worden, weil man einfach gesehen hat, es ist der Versuch, die Dinge zu untersuchen und dann zu entscheiden und nicht ideologisch einfach zu sagen, so oder so ist es. Und es ist ja auch nicht so, dass die beiden alleine sind. Das ist mittlerweile eine ganze Bewegung, die solche Tests auch macht. Also, und die Esther Duflo hatten dieses Poverty Action Lab gegründet an der Harvard University. Und ich denke, das ist mittlerweile eine ganz wichtige Bewegung in diesem Bereich.
Danke, Thomas Häusler. Und wie immer zum Schluss der Sendung bitte ich Sie alle nochmals um die Angaben zu Ihren Büchern und auch zu sagen, wem Sie den jeweiligen Buchtipp ganz besonders nahe bringen möchten. Machen Sie doch bitte gleich den Anfang, Thomas Häusler.
Ich habe Poor Economics, Plädoyer für ein neues Verständnis von Armut vorgestellt. Geschrieben haben es Abhijit Banerjee und Esther Duflo. Erschienen ist es im Knaus Verlag. Und ich empfehle es allen, die lieber selber über Probleme nachdenken, als sich sagen zu lassen, wie sie angeblich sein sollen.
Anita Richner?
Ja, ich denke, Fans muss man nicht speziell zur Lektüre ermuntern, aber es richtet sich tatsächlich auch an Leute wie mich, die nicht mehr als zwei Leonard Cohen Songs hintereinander hören können, weil es wirklich ganz viel Hintergrund liefert zu dieser öffentlichen Figur, was da alles dahinter steckt, wie viel Arbeit, wie er sich das alles buchstäblich abgerungen hat. Das hat mich sehr für Leonard Cohen eingenommen, aber auch für das Buch von Sylvie Simmons, I'm Your Man, das Leben des Leonard Cohen, erschienen im BTB Verlag.
Cornelia Kasich.
Mein Buch heißt Miese Stimmung. Es ist eine Streitschrift gegen positives Denken, von Arnold Retzer geschrieben, im S. Fischer Verlag erschienen. Und ich würde das eigentlich allen empfehlen, die interessiert sind an einer klugen Gesellschaftsanalyse und Freude haben an einer fundierten Selbstbefragung. Und wenn man unsere Hörerinnen und Hörer kennt, sind das eigentlich fast alle der RS2 Hörerinnen und Hörer.
Cornelia Kasich, Anita Richner und Thomas Häusler, danke für Ihre Buchvorschläge.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.